Diese Folge wird euch präsentiert von Dr. Ansei. Einfach, schnell und verlässlich.
Heulen vor die Säule mit Frank Thoman, Basti, Grau und Thomas Martins.
Die Gießfähigkeit ihrer Tülle ist suboptimal, Herr Martins. Mit diesem Satz möchte ich heute mal einsteigen. Hat meine Kunstlehrerin zu mir gesagt, in der 12. Klasse damals.
Die Gießfähigkeit ihrer Tülle?
Ja. Ist mir neulich wieder in den Kopf geschossen, dieser Satz. Und wir alle wissen ja sicherlich, was eine Tülle ist. Oder was?
Hallo. Eine Gießfähigkeit.
Die Gießfähigkeit ihrer Tülle ist suboptimal, Herr Martins. Fiel mir neulich wieder ein, als ich im Büro war und Kaffee eingegossen habe. Die Tülle ist dieser Ausgießschnabel an so einer Tasse, an der Kanne, an einem Gefäß, an einem Krug.
Also das, wo so zusammenläuft, damit das da raus.
Damit das rausgeht, genau. Das ist eine Tülle. Damals im Kunstunterricht ist mir eingefallen, mussten wir aus Ton einen Krug, eine kleine Kanne formen.
Ach so.
Ist ja, doch krank, okay. Oder?
Na, nee, aber wenn du das erst, dann macht das alles Sinn.
Aber ist auch ein Satz, den man selten hört. Aber hast du damals gesagt, weil ich habe es nämlich nicht geschafft, diesen Schnabel, diesen Ausgießer richtig zu formen.
Aber habt ihr das dann
auch? Ja, wir mussten ja gießen dann, genau.
Ihr habt es getestet.
Und es ist natürlich nicht perfekt in die Tasse gegossen und es ist so hässlich da dann runtergelaufen, auf den Tisch gekleckert.
Also
war
es
denn? Und damit war meine Eins dahin. Die Gießfähigkeit ihrer Tülle ist suboptimal, Herr Mann.
Na klar, wenn alles daneben geht.
Aber ist doch scheiße.
Hat sie recht.
Weil soll man wissen, wie man eine Tülle richtig formt? Das ist ja keine Tüllenformer.
Wie alt warst du dann?
Naja, 12. Klasse, war ich 11. Ich bin ja ein paar Klassen übersprungen.
Stimmt, so gewisse Sätze von Lehrern sind dann doch noch
irgendwie
im Kopf geblieben.
Ja, ja. Dann, aber wie gesagt, als dann neulich einer mit einem Kaffee gekleckert hat, hier bei uns in der Kaffeeküche, dachte ich, bringe ich diesen Satz mal. Haben mich aber alle angeglotzt, als ob ich irgendwie vom Mars komme. Hat keinen verstanden. Aber das ist eine Tülle. Martin, so dumme Sau, willst du sie wieder aufspielen?
Also was bei mir immer im Kopf geblieben ist, so ein Running Gag auch zwischen Freunden. Es ging in Mathe-Grundkurs, ging es irgendwo um Gewicht. Und da hat der Lehrer mich gefragt, wie schwer ich bin. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, so 88 Kilo. Und dann hat er gesagt, aber Sebastian, Sie wiegen doch keine 88. Er wollte mir so schmeicheln. Ja. Da hat er sich an mich rangemacht. Ja.
Ach so.
Und in dem Moment ist immer der Running Gag immer, aber Sebastian, Sie wiegen doch keine 88.
Aber hat er noch was mit Tülle gesagt?
Nee.
Achso,
dann hat mir geschmeichelt.
Wie hat der Lehrer hat dir geflirtet.
Man bekommt ja wenig Komplimente im Leben.
Ja.
Als Mann bekommt 4 Komplimente und mit denen muss man leben.
Und ein Kompliment war vom Lehrer.
Ein Kompliment war, ach Sebastian, die sind nur keine 88.
Ja. Doch, war so schön. Hat dich eigentlich bestärkt. Heutzutage dürfte es wahrscheinlich eher nicht mehr sagen.
Nein, 88 auch schwierige Zahl.
Ja, stimmt. Ja.
Oh. Darf man nicht mehr wiegen.
Nee. Ja. Genau. Steht ja nicht mehr ein paar Sommers.
Ja, nee, geht
eins drunter, eins drüber.
Ja.
Da oben gerundet.
Verfassungsschutz. Man beobachtet, wenn man genau das wiegt.
Ja, aber wie war das? Musstet ihr auch mal im Kunstunterricht jedenfalls?
Euch wiegen lassen?
Ja.
Nee, ja, das war eine komische Schule.
So eine verdammte Kanne? Nee, wie heißt das?
Ich Krug?
Nee. Ja, ein Kännchen. Ein Kännchen
haben wir
formen.
Nie gemacht, irgendwas handwerklich.
Gemein, oder?
Wir haben nur gemalt.
Echt?
Ja, nur gezeichnet.
Wir mussten relativ viel noch rum. Nee,
Kartoffeldruck. Also ich war. Ja.
Das war eher in der Grundschule,
die
ja.
Die Mittel hatten wir gar nicht.
Ja. Deine
Elite-Schule.
Ton. Ja. Ton, der hatte schon Ton. Ja. Na gut, okay. Halten wir fest, macht man nicht mehr.
Nee.
Sachen basteln aus Ton. Schweinerei. Ansonsten habe ich was ganz Krasses entdeckt, das möchte ich wirklich mit euch scheren, ein neues Kleidungsaccessoire. Ich benutze einen Schal neuerdings. Und es öffnet sich ja eine völlig neue Welt. Ich bin ja bisher immer bei Wind und Wetter, ihr kennt mich, ne? Ich habe ein Shirt,
ja.
Ab unter 50 und mein Pullover drüber, ab 0 auch meine Jacke. Dann habe ich das aber alles immer offen, baller mit dem Fahrrad so durch die Gegend und kämpfe mich halt so durch die Kälte, weil ich denke, es muss so sein, ne? Das muss man ertragen. Der Wind, der ihn dann umpeitscht, man fängt an zu frieren, alles ist irgendwie, alles tut weh. Und jetzt habe ich, seit einer Woche nutze ich einen Schal. Das ist ja völliges anderes Fahrgefühl, wenn man einen Schal um den Hals hat. Das ist ja plötzlich alles ganz angenehm.
Ja.
Man kann richtig lange Strecken fahren mit dem Fahrrad, auch im Winter, weil es wird einem nicht mehr kalt.
Ja.
Ich wusste nicht, dass das so ein entscheidendes Ding ist.
Am Hals
hat keiner gesagt.
Am Hals wird es einem schon schnell kalt, dann zieht es ja auch rein in die Jacke.
Nee, aber ich habe auch jetzt in letzter Zeit erstmal überhaupt, ich dachte, sich so warm anziehen ist so, man macht es, ist so einfach so ein Lebensgefühl.
Exakt.
Aber es ist tatsächlich wärmer.
Es nutzt was.
Ich habe mir vor einem halben Jahr zuerst mal ein Vlies gekauft. Ein Vlies.
Ist das, was man so um die Hüfte hat? Wo so,
nein,
was
das ist so eine macht? Jacke aus Vlies. Die kannst du überall drunter Vlies. Packen, ist hier warm.
Ja.
Oder Handschuhe.
Nee, das ist ein Vlies. Nicht zu viel Veränderung für Thomas.
Auf Vlies. Weiß nicht,
was doch, Vlies ist das ein Stoff?
Ja.
Mir sagt's was.
Das ist ein Vliesstoff.
Wie schreibt man das? Das ist mit V, ne?
2V, 3, 2SZ.
Ja. Scharfes S. Ja. Ein Vlies.
Ja, genau. Also kann ich dir empfehlen. Ja. Also das wird dein Leben verändern.
Du wirst erstmal borgen.
Ja, man wird, du kannst, ja, ich kann dir ein, zwei Vlies mal ausleihen.
Ja, aber das ist aber schon sehr
alt. Aber auch dann schnell zu soft.
Ne? Okay.
Irgendwann, das ist wie so eine Droge.
Ja.
Ne? Irgendwann hast du dann so Thermosocken und sowas. Nein, ne?
Und Unterhemd noch.
Unterhemd und einem ist nie mehr kalt. Dann kriegt man kein braunes Fett.
Ja. Wie bitte?
Ja, oder der trägt man.
Wenn man braucht braunes Fett.
Was ist braunes Fett? Moment, das sind so viele Themen auf
einmal. Wenn einem
Vlies, Tülle,
wenn es kalt
Fett.
Ist, lass uns das mal bekommt klären. Man, wird das Fett von einem braun. Und weil das braune Fett ist gegen Kälte.
Wo sehe ich denn mein Fett, mein braunes?
Ja. Nein, das siehst du nur, wenn du in dich reingucken kannst, könntest.
Ach so.
Es ist unter deiner Haut. Wird es braun, das Fett.
Okay.
Das braune Fett ist gut gegen Kälte.
Okay, und das braucht man oder das ist
gut,
ungünstig?
Wenn man es hat, weil es gut, weil es ist Kälte abweisender.
Ja.
Und wo holt man sich das her jetzt?
Nee, das ist automatisch verwandelt. Also ich bin jetzt nicht, wie gesagt, kein Wissenschaftler. Aber zum Beispiel, wenn du kalt duscht, jeden Tag, verwandelt sich Teil deines Fettes in braunes Fett.
Aber wird man dadurch schwerer, rundlicher?
Nee. Einfach die Farbe ändert sich.
Es ist nur die
und
Farbe.
Und die Konsistenz.
Okay.
Und der Geschmack.
Alles klar. Das ist dann noch was Gutes, ja? Weil
Fett,
ja,
braunes Fett, bestes Fett.
Okay.
Wir klingen extrem wie 100 Nachrichten.
Nein, das stimmt nicht, überhaupt nicht.
Ja? Das ganze braune
Fett-Community.
Ja. Ich hätte jetzt nur Angst, dachte ich, dass jetzt die Konklusion ist, man darf nicht mehr durch Kälte fahren, man darf nicht kalt duschen, weil man dann dadurch zunimmt. Das wäre ein Bummer-News.
Nein, braunes Fett ist besser.
Okay. Also das heißt, ich müsste doch wieder meinen Schal ablegen, weil ich habe jetzt gerade für mich
eigentlich
entdeckt...
Eigentlich ja, aber am Hals ist man nicht so fett.
Hals, ja.
Ja, sicherlich. Aber da wird es halt einem kalt. Und ich habe mich ja wirklich, ich kämpfe mich seit 35 Jahren eben so durchs Leben.
Ja.
Ohne Schal.
Ja, aber ich finde, das ist nur eine Veränderung. Ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden bin, Thomas.
Warum? Lass mich doch auch sowas mal entdecken.
Naja.
Ich kann jetzt richtig lange Strecken machen jetzt mit dem Schal.
Hast du einen normalen Schal oder hast du so einen Millennial-Schal?
Nee, ganz schlicht, ganz unauffällig, schwarz.
Weißt du, was ein Millennial-Schal ist?
Nee, weiß ich nicht.
Okay. Das ist so, ich glaube, das hat Frank manchmal so einen Schlauchschal. Also einen Schal, den man nicht umwirft, sondern den man sich über den Kopf zieht.
Was? Ja. So was gibt's auch.
Und den tragen nur Männer unseren Alters. Ist nur dafür vorgesehen.
Was ist ein Schlauchschal? Da steckt man so den Kopf so durch?
Mhm. Nee, genau,
wie ein Pullover oder was?
Nee, den kann man so zweimal drehen und hängt man. Der ist halt einfach nur ein Schal, der zusammengenäht ist sozusagen. Kann man so sagen.
Ja.
Ne? Und dann fällt der nicht runter.
Genau.
So ist wie ein Vlies. Ist für mich ist gleichzusetzen mit Vlies.
Okay. Ja. Aber soweit bin ich auch nicht. Ja. Ich habe noch nicht mal die Technik gelernt, wie man den Schal überhaupt bindet. Ich werfe ihn nur so vorne rüber und der Fahrtwind hält ihn an meinem Hals. So aktuell auf der Stufe bin ich. Aber es hilft ja schon. Es ist ein völlig
neues Fahrrad. Was machst du mit deinen Händen?
Naja, die Hände sind immer noch schweinekalt am Fahrrad. Also es wäre der nächste Part, den ich schützen würde. Dann irgendwann komme ich vielleicht immer Richtung Mütze.
Ja.
Aber mal gucken.
Nee.
Ich habe kein Mützengesicht, haben wir schon geklärt.
Ja. Der muss so frieren.
Ich sehe aus wie ein Idiot.
Okay. Ich glaube, du würdest, also es würde sofort, also bei den nächsten Gehaltsgesprächen oder irgendwie so, du würdest runtergestuft werden.
Ja, habt ihr ja letzte Woche erklärt im Podcast, wenn man Mützen trägt, bedeutet man automatisch, dass man eigentlich keine hohe Position bekleidet.
Ja.
Hat es nochmal lange gegärt in mir, aber es war mir so nicht bewusst. Aber Mützenträger sind automatisch, laut deiner Aussage, niedrig gestellt.
Ja. Also kommt auf an, welche Mütze. Also Frank und meine Mützen.
Ja, das sind niedrig gestellte Mützen.
Es gibt auch in der Werbung gibt es auch Menschen, die sehr hochgestellt sind. Die haben aber eine Mütze, die hat so eine sehr kräftige Farbe und die Mütze kostet so 140 Euro.
Ja.
So von Acme oder so. Das sind wiederum Leute, die so ganz oben angesiedelt sind.
Ja.
Frank und meine Mützen kosten 8 Euro, würde ich schätzen.
Maximal.
Und bei mir sind auch so Mottenlöcher drin.
Ja. Ja.
Das ist nichts, wo man jetzt oben angreifen kann.
Ja. Okay, alles klar. Müssen wir vorher ablegen.
Ja. Andere Themenwechsel. So. Also ich war letztens in meiner Wohnung und hab so mein Kram gemacht.
Dein Kram?
Du traust dich was.
Ja,
Wohnung.
Dein Kram.
Ja, man macht ja manchmal so seinen Kram. Ja.
Büro. Ich nenne es Büro.
Nein, man tüdelt
Büro.
Nee, man tüdelt so rum. Man macht mal hier, man ist so, ich hab mal rumtüdeln zu Hause, da war doch jeder.
Was tüdelt man denn zu Hause?
Ja, man guckt so eine Schublade, was da drin ist, dann denkt man, oh, wo habe ich das eigentlich her?
Ja?
Dann sortiert man das irgendwo ein, dann findet man wieder irgendwo was anderes, dann fängt man an, ein Spiegelei sich zu braten, man ist so wirr.
Das
man
ist
so privat wirr zu Hause, tüdelt so rum.
Ja?
Das ist ein Lebensgefühl. Am liebsten, es wird also als Selbstständiger ist perfekt, kann man eigentlich so zwischen 9 und 11 Uhr nur rumtüdeln. Und das ist wirklich, das ist der Traum eigentlich eines jeden Menschen.
Und dann macht man kurz mal einen Call.
Und dann tüdelt man wieder ein bisschen rum.
Tüdelt man rum.
Und ich war so am Rumtüdeln und dann klingelt bei mir was an der Tür. Oh. An der Wohnungstür.
Hast du Besuch erwartet? Hast du Besuch erwartet?
Nein, ich habe erstens keinen Besuch erwartet, auch kein Paket erwartet.
Oha.
Gar nichts. Ich habe nichts erwartet.
Das ist ungewöhnlich in diesen Zeiten.
Und dann habe ich mir überlegt, gehe ich einfach nicht ran. Ja. Ich lasse es einfach.
Ja.
Klingelst du auch mal? Ja. Tür nicht weiter so rum. So. Habe ich für mich gedacht, ich bin gerade nicht erreichbar.
Ja. Ja.
Und da ist für mich die Frage, weil am Handy mache ich das auch. Ich habe auch häufiger mal so auf nicht stören, dass ich gar nicht erreichbar bin. Das geht sofort, geht das zur Mailbox oder ja. so. Darf man das privat eigentlich auch machen? Bin ich eigentlich dazu verpflichtet, immer an die Tür zu gehen?
Nee.
Weil ich habe gedacht, ich snooze jetzt meine Wohnungstür. Ja. Das heißt, auch wenn da jemand klingelt,
geht man nicht ran.
Bin ich nicht da.
Ja.
Ich gehe nicht ran an der Tür.
Stimmt, eigentlich an die Wohnungstür geht man immer ran.
Nee, ich auch nicht. Ich wollte gerade schon rein, schon sagen, ich mache es genauso.
Ach.
Wenn jemand klingelt, gehe ich auf keinen Fall ran, weil es hat sich so geändert, weil früher war es ja normal, ne? Es gab keine Handys, keine Mails, nichts. Man konnte sich vorher nicht ankündigen. Man ist zu einem Kumpel marschiert, hat geklingelt, kommst du raus zum Spielen.
Ja.
Normaler Vorgang, zu jeder Tages- und Nachtzeit, war bei uns auch kein Problem.
Ja.
Aber es hat sich bei mir auch komplett gedreht. Ich finde es mittlerweile komplett verdächtig, ja, wenn es an der Tür klingelt und man niemanden erwartet. Das ist völlig erschreckend.
Aber wenn es Nachbar ist, weil ich habe so rumgetütelt bei mir direkt im Flur und ich habe so hinter der Tür gehört, dass da auch jemand stand.
Ah, er stand schon oben an der Tür.
Ja, da stand jemand oben an der Tür und ich habe schon auch die Schritte gehört.
Oh, nee, das ist ja richtig gruselig.
Und kannst du
das
nicht?
Das kann der Nachbar gewesen
sein.
Nein, es könnte ein Nachbar gewesen sein.
Nein, ist ein Mörder.
Ein Nachbar.
Aber dann ruft man doch durch. Ich bin's, der Nachbar.
Ja, wir machen ein geheimes Klopfzeichen, was man irgendwie kennt. Man kann ja spaßig
klopfen. Aber ich würde beim Klopfen, auch wenn er mich hört, der hört Musik, der hört Kajagugu, was ich dann privat höre.
Ja, genau, wenn du rumtüdelst.
Hört er natürlich rum, wie ich dann irgendwas aus irgendwelchen Schubladen rausziehe, neu einsortiere. Und der hört, ich bin 40 Zentimeter hinter der Tür und klingelt Ding Dong. Und dann hört er doch so, ich hole so einen Schuh. Dann hört er, wie so ein Spiegelei angedeutet. Also denkt man nicht, was ist das für ein Arschloch, dass er nicht rangeht?
Nee, das ist dann unhöflich. Also ich dachte, bei mir klingelt es ja, wenn dann meistens unten.
Nein, bei mir klingelt es oben. Es weiß jemand, ich bin hinter der Tür direkt.
Ja, okay.
Und dann würde sagen, hallo, hallo, Sie da, hinter der Tür. Und ich tue so, als ob ich es nicht höre. Ja. Aber es ist ja das gleiche Prinzip wie beim Handy.
Ja.
Ich bin gerade in dem Moment nicht empfangsbereit für ein Gespräch oder für eine Anfrage an der Tür.
Ja, bei dir ist es nochmal das Gemeinere, dass derjenige weiß, dass du eigentlich erreichbar bist.
Ja, er hört mich.
Ja, genau.
Er hört mich auch so direkt hinter der Tür.
Das ist schon ein Akt der Unhöflichkeit. Da muss ich doch mal umswitchen, weil das ist schon ein größerer Aufwand. Er geht ja persönlich mit seinem vielleicht hinkenden Beine. Die Treppen hoch.
Ja, weiß ich nicht.
Um persönlich bei dir zu klopfen.
Es kann auch jemand, der hinkt das Bein hat, bei mir anrufen.
Ja, aber er betreibt schon einen größeren Aufwand. Und dann hat er zumindest das Recht darauf, dass die Tür einen Spalt aufmachst.
Nee.
Die Kette hängt noch.
Nein.
Du glotzt so durch. Vielleicht sagst wenigstens jetzt nicht.
Vielleicht braucht er was. Vielleicht braucht er dringend ein
Salz.
Ei. Ein Ei oder Salz.
Ja, aber muss jemand ein Ei oder Salz, was ich eh. Also ich habe nie bei jemandem Ei oder Salz geholt. Wir wohnen in Berlin. Ja. Alles ist 24 Stunden erreichbar.
Ach, ich habe mir neulich mal eine Zwiebel von meiner Nachbarin geholt.
Echt?
Ja, mir fehlte eine Zwiebel für meinen Salat. Und
bin ich schwierig.
Es ist ja, naja, guck mal, aber eine Zwiebel ist nicht etwas, was es klassisch im Späti gibt. Da müsstest du schon zu einem Gemüsespäti kommen, der ist nicht unbedingt an jeder Ecke. Deshalb bin ich zu meiner Nachbarin und habe gefragt, ob ich eine Zwiebel haben kann. Und sie hatte eine Zwiebel und hat mir die gegeben.
Also meine Option wäre eher keine Zwiebel essen.
Was?
Ja.
Aber ein Salat ist nicht ein Salat ohne Zwiebel.
Doch, ein Salat ist komplett ein Salat ohne Zwiebel.
Ja?
Ja.
Zwiebel ist gar nicht so salatmäßig eigentlich.
Doch, in einem Tomaten-Paprika-Salat.
Du hast auch andere Sachen zu Hause. Also allein dieser Akt, kennst du die?
Ja.
Nachbarin?
Ja, ja.
Hast du schon mal was von der geborgt?
Ja, nee, das nicht, aber man hilft sich auch.
Also
mal.
Wenn bei mir jemand klingen würde,
also jetzt zum Beispiel
Zwiebel fragt, uiuiui.
Also mein Nachbar hat sich zum Beispiel selber mal ihren Balkon angezündet. Das habe ich von außen gesehen. Habe ich mir geklingelt, habe gesagt, dein Balkon brennt.
Ja, gut.
Dann hat sie die Feuerwehr gerufen.
Ja, stell dir mal vor, dein Balkon hätte gebrannt gerade im Moment.
Zum Beispiel.
Nee, dann muss ich damit leben. Das ist ja ein Lifestyle-Choice.
Nein, ich bin ja nochmal.
Manchmal bin ich erreichbar. Manchmal bin ich direkt hinter der Tür, mache ich auch, hallo, wie geht's? Kann ich auch, brauchst du eine Zwiebel? Das ist das Erste, was ich frage. Aber manchmal will man ja für sich sein.
Ich finde, du musst wenigstens so höflich sein und dann die Zeit still sein. Als ob du nicht zu Hause bist.
Ja.
Warum muss ich mich denn wieder beugen? Warum? Wer hat denn die Regel aufgestellt, dass man auf einfach nur, weil einer klingelt
und man weiß,
da ist direkt jemand ein Zentimeter hinter der Tür und hat eigentlich die Hand schon auf der Türklinke. Und ich putze gerade die Türklinke.
Ja.
In dem Moment. Bin schon dran. Er klingelt. Und ich gehe nicht ran. Wer hat das denn erfunden? Warum muss man denn immer rangehen?
Ich glaube, das könnte Knigge sein. Das ist Common Sense. Das gehört zu einer Gesellschaft.
Es müsste Notfall. Er müsste rufen Notfall.
Nee, sorry. Ich finde, Man muss es daran messen, welchen Kraftaufwand hat der Klopfer, der Klinge.
Also ich finde einen Kraftaufwand, ein Stockwerk, oder vielleicht war das, ich weiß es ja auch jemand aus meinem Stockwerk.
Ja, auch, aber trotzdem, er hat sich auch Gedanken gemacht. Er hat sich wahrscheinlich über seine labbrige Unterhose eine Joggingbuchs übergezogen, er hat das Haar nochmal zur Seite gekämmt und gesagt, jetzt gehe ich zum Sebastian. Er hat ja einen Kraftaufwand betrieben, daran würde ich es messen. Er ist ja nicht einfach irgendwie von irgendwo an deine Tür rangefallen. Er hat es bewusst dafür einen Kraftaufwand in Kauf genommen und den, finde ich, könnte man so laut Knigge, Allgemeinregel, Höflichkeitsregel, wie sagen, muss man einen kleinen Kraftaufwand zurückgeben. Nur ignorieren ist dazu wenig.
Das ist sehr unhöflich.
Handy ist so unhöflich.
Es ist unhöflich, dass du einfach da noch Krach machst und putzt und Pommes machst dir.
Das ist unhöflich. Ich will einfach in dem Moment, bin ich für mich, ich tüdel rum.
Der geht doch hin und sagt, ich will das nicht.
Ich bin im Snooze-Modus. Ja? Ich möchte gar nicht überhaupt immer auf was reagieren.
Tür auf. Ja. Sorry, ist gerade Tüdelzeit.
Ja.
Ciao.
Ja.
Würde reichen.
Denn, ja, dann muss man
Polizei würde ich auch nicht aufmachen. Nein, wenn ich gerade rumtüdel, sollen sie anrufen.
Ist das erlaubt? Ich weiß, wenn die Polizei klingelt. Weil das ist tatsächlich die einzige Ausnahme, fällt mir auch was ein. Die haben auch mal bei mir geklingelt.
Ja.
Da bin ich dann doch mal rangegangen. Wenn die Staatsmacht kommt, dann machst du da auf.
Ja, die Schwarzwald endet aber an der Tür. Die dürfen ja gar nicht rein. Ja,
aber Olaf Scholz kommt, klingelt.
Oh, ist ja unangenehm.
Ja. Dann würdest du nicht aufmachen.
Nee, der tüdelt ja selber rum.
Ja, natürlich. Tüdelt er nur rum.
Ja.
Aber ihr seid eigentlich perfekte Tüdelbrüder. Ihr seid ja beide vom selben Schlag. Ihr seid ja beide Obendiek, seid ihr doch geboren.
Ja, eigentlich schon. Also ja, ich würde ihm aufmachen.
Ja, wäre mal interessant, oder? Mal
aber quatschen. Nicht in die Wohnung, aber ich würde so im Hausflur.
So einen kleinen Talk an der Treppe.
Ja, ach so, du kommst einen Schritt raus. Talk, wo er so mit dem NDR, er klingelt so bei den Bürgern.
Ohne Kamera, einfach so privat.
Ich glaube, der wird nicht kommen.
Kann das sein?
Er kennt mich gar nicht.
Das könnte sein.
Vielleicht hört er einen von die Säure.
Ja, das würde noch mal einen anderen Licht darstellen lassen.
Ja, aber dann wäre witziger. Ja. Ich färbe mir schon ab, würde ich mal behaupten, oder? Wenn man uns hört, wird man auch im Alltag, kann man doch Dinge anwenden. Würde ich jetzt mal behaupten.
Aber wer weiß, wer würde es heute, wenn er im Bundestag auf einmal eine Rede hält, dann so, ich habe den Feder.
Genau.
So fängt er damit an.
Oder er sagt, Herr Merz, die Gießfähigkeit Ihrer Tülle ist suboptimal.
Dann
würde man's
wählen
wissen.
Sie mich?
Dann könnte man das erkennen.
Okay, das heißt aber, ihr beide sagt, wenn man direkt hinter der Tür ist und man sieht, es könnte leicht aggressiv machen.
Macht man Schlitz auf, steckt mal kurz den Kopf raus, dann sagt man irgendwas.
Aber ich werde es weiterhin so beibehalten.
Ist okay. Das ist so beleidigend für die Ideen. So. Demütigend. Ist der demütiger Basti wieder.
Bin ich auch.
Das ist ein bisschen demütig. Direkt hinter der Tür.
Das ist ein Machtspiel.
Und so ein bisschen. Nee, ist kein Machtspiel.
Doch, ich will
einfach manchmal nur vor mich hintüdeln.
Ja.
Deswegen, ich wohne doch in Berlin, um anonym zu sein. Deswegen wohnen wir doch in Berlin, oder? Oder
also Ich wohne hier geboren.
Ich habe keine Wahl. Das hat sich nicht so richtig ergeben, dass man woanders hinzieht, muss man ehrlich sagen, oder? Wenn du in Deutschland, sag ich mal, in der größten, in der lebendigsten Stadt groß wirst, dann hat man nicht so richtig den Drang, woanders hinzuziehen. Ich kann es ja immer nachvollziehen von Leuten, die halt wirklich ob ein Dieck irgendwie groß werden in einer kleinen Stadt, die sagen, komm, ab in eine große Stadt.
Aber es gibt ja auch schönere Städte. Berlin ist ja nicht schön.
Nicht klassisch schön. Nicht klassisch schön.
Nee, auch nicht unklassisch.
Wirklich nicht. Es gibt schon schöne Ecken. Also ich bin jetzt nicht so ganz so Berlin-Bäscher.
Also nur 100 Meter sind schön. Danach ist wieder irgendwas hässlich.
Es geht ja um die gesamte Atmosphäre.
Berlin hat sehr schöne Ecken und Berlin hat sehr scheußliche Ecken. Berlin vereint halt alles, was eine Großstadt ausmacht. Das ist in anderen Großstädten der Welt auch so.
Paris ist schöner als Berlin.
Ja, gut, aber Paris wurde halt nicht im Krieg komplett zerbombt. So, ne? Das ist ja in Berlin
deswegen leider ist ja hier hässlich.
Was ich dir recht gebe, und da bin ich auch, frage ich mich, ob wir da nicht mal eine Bewegung starten könnten, weil das ertappe ich mich nämlich auch in letzter Zeit immer wieder. Gerade eben diese ganzen Lücken, die durch den Krieg entstanden sind, ne? Und Sachen, die eben neu hingebaut werden, warum sind die alle so extrem hässlich? Das muss ja auch nicht sein. So. Die Leute haben ja nicht das Bauen verlernt. Aber man baut ja scheinbar absichtlich komplett hässlich.
Billig baut man.
Billig ist meistens, schon. Ja, genau, das ist ja wie wenn du hier eine schlechte Mütze kaufst. Die kaufst du auch ein zweites Mal.
Ja.
Aber tut das Note und wie komischen Blick müssen Architekten noch haben. Ich meine, die sind doch studierte, schlaue Leute. Und die wissen auch, guck mal, hier drüben ist ein älteres Haus aus den 20ern, das sieht ja schön aus. Ich baue mal gegenüber ein sehr hässliches Haus. Mir fällt es deshalb so ein, weil immer, wenn wir hier zur Arbeit kommen, hier gegenüber bei uns, ne, an der Brücke, da vorne dieses braune Haus, dieser Würfel, was ist das für eine monströse Hässlichkeit? Das kann doch nicht wahr sein.
Wie der Designer, der Architekt damit durchgekommen ist.
Die sitzen auch vor einem riesigen Meeting.
Die Leute finden das schön.
Einfach einen glatten Würfel. Ohne alles. Ohne Struktur. Es ist alles symmetrisch. Es gibt nichts, keine Verzierung. Aber da wäre ich richtig,
teuer. Man baut nur noch
billig.
Es geht ja nur ums Geld.
Aber wie haben sie sich das damals leisten können? Wieso haben die damals so viele schöne Häuser gebaut, in denen jetzt ja auch alle Leute immer wohnen wollen? Jeder Mensch, wenn er die Chance hat, sagt er, ich ziehe in einen geilen Altbau und nicht in so einen modernen Klotz.
Ja, weil man früher hatte man
Zeit? Muße?
Man hatte Zeit und man hatte noch nicht die technischen Möglichkeiten, so billig zu bauen. Aus Presspappe.
Ja.
Heute ist ja Presspappe alles.
Ja, ja, aber warum, aber wie, aber ich würde es gerne mal wissen. Also, es ist eine ernst gemeinte Frage draußen
jetzt
an die Architekten.
Einen neuen Altbau zu bauen, ist, kostet wahrscheinlich 8-mal so viel wie ja, ja. so ein ja, Presspappenhaus. Ja.
Aber du da richtige Steine brauchst.
Steine, ja.
Aber mit der richtigen Technik könnte man zumindest einen Altbau ansimulieren, oder? Es könnte doch ein bisschen schöner aussehen. Ich mache nachher ein Foto. Kannst du
rankleben, so ein Foto von einem Altbau?
Ja, von mir aus. Mit einem 3D-Drucker. Ja, aber kannst du da so rankleben.
Aber man könnte doch so die halben Steine, so die vordere Schicht wenigstens, dass es so ein bisschen nach Backstein aussieht.
Ja,
vielleicht
so wie also. Disneyland. Disneyland ja. ist ja auch alles aus Presspappe, aber außen dran. An so einer, ist ja trotzdem, simulieren die ein schönes Schloss.
Ja, das können wir machen.
Ja, weil das ist so ugly. Ich fotografiere das nicht, weil das ist so ein Dorn. Am liebsten würde ich das Ding wirklich nachts heimlich so mit einem Hammer einreißen, weil es so hässlich ist, was sie da hinbauen.
Das ist so eine Bewegung, die neue Hässlichkeit.
Aber warum?
In der Architektur.
Ja.
Ja, das ist, weil es Kunst ist. Die Kunst, die du nicht verstehst.
Ja,
die neue Hässlichkeit.
Ja, aber das ärgert mich wirklich, weil deshalb ist Berlin ja hässlich. Stell mir vor, die würden die neuen Sachen auch einfach in schön bauen. Dann wäre Berlin ja gar nicht
Berlin
so hässlich.
Berlin ist verloren. Berlin ist in Eimer gefallen. Wirklich.
Das ist nicht mehr zu retten. Angezündet.
Ja, ist Moloch. Ihr kennt es ja nicht anders.
Ja.
Ihr seid ja quasi im Morast großgezogen worden. Ihr habt ja nie den Horizont gesehen.
Das kann sein. Das
ja. Deswegen, wirklich,
ich weiß gar nicht, welche Farbe der Himmel
ist. Wenn man in Hamburg da mal rumläuft, da ist es schon, da denkt man, hui, hier ist aber schön.
Aber es haben Leute absichtlich so hässlich gemacht. Berlin ist nicht aus sich heraus hässlich als Stadt an sich. Berlin ist ein liebevolles Gebilde.
Ja, die Berliner mögen das nicht, wenn man über Berlin so gemeckert wird auch, ne?
Doch, ich verstehe. Nein,
Lokalpatrioten.
Nein, das stimmt nicht. Nein,
hast du einen Berlin-Schal an?
Ich bin ja open-minded.
Ich stehe auf Berliner. So
ich bin open-minded. Aber Berlin ist trotzdem, hat schöne Seiten und es könnte viel schöner sein, wenn nicht so viele hässliche Menschen hässliche Sachen bauen würden. Das ist meine These.
Berlin ist so hässlich, man kann da gar nichts.
Muss gegen die Hässlichkeit ankämpfen.
Nee, ja. Es ist unmöglich. Das würde 1000 Jahre dauern, um Berlin eine einigermaßen ansehnliche Stadt zu machen.
Müsste man nicht das denn erst
muss
machen, wenn ein neues Haus gebaut wird,
ja.
dass denn die Bürger
ja.
mitentscheiden dürfen, wie es aussieht von außen?
Nee, mir würde ja reichen, wenn da einer mitentscheidet, der scheinbar ein Gespür für Ästhetik hat. Aber scheinbar machen das ja wirklich Leute, die eben auch nur hässliche Dinge sonst lieben. Das kann ja sein. Wahrscheinlich sind in den falschen Ämtern Leute mit hässlichem Geschmack. Gibt es jetzt Leute?
Ja.
Das würde ich gerne mal herausfinden. Ich möchte das herausstellen. Dann würden wir, können wir doch mal was gegen tun. Wir sagen, hört auf, so hässliche Sachen zu machen.
Ist egal, wegziehen.
Ja?
Ja.
Und dann? Das ist keine Option. Man kann nicht immer nur flüchten vor seinem Problem, Sebastian.
Doch, für mich schon. Alle 20 Jahre können wir mal flüchten. Zwischendrin nicht.
Nee, sehe ich nicht so. Wir gründen jetzt eine Bewegung. Ja. Frank, ich finde es schön, dass du dabei mir bist.
Ich bin dabei.
Toll. Wir machen
eine weitere mal. Bewegung.
Genau.
Reklame! So, ich fange mal an. Kann der ganz neue Basti.
Warum denn nicht?
Das ist der neue Basti.
Ja, ja.
Aber schieß los, Frank.
Ja, genau. Ich wollte mich erzählen. Der Neujahrsvorsatz war ja von mir, aufzuhören zu rauchen. Und das habe ich mal getestet und da ist mir was aufgefallen. Wir haben ja Finanzguru.
Ja.
Die App als Werbepartner.
Ja.
Und da habe ich mich mal alles eingegeben und da ist mir wirklich was ganz erschreckend aufgefallen. Und zwar hat er mir angezeigt, wie viel ich im Monat für Zigaretten ausgebe.
Wie viel?
Das waren über 250 Euro.
Heiliger.
Ja, jeden Monat. Ja, das sind 3000 Euro im Jahr.
Ja, wenn man nikotinsüchtig ist.
Da hat mir Finanzguru-App direkt geholfen. Jetzt seit 14 Tagen rauche ich nicht mehr.
Weil ich das quasi so erschüttert hat in deinen Grundfesten.
Die App hat mir das so ganz klar gezeigt. Du gibst so viel für Zigaretten aus. Das wollte ich dann einsparen.
Ja, das ist ja wirklich das Krasse. Wenn ihr euch fragt, was kann die Finanzguru-App? Mit Finanzguru erhältst du wirklich einen perfekten Überblick über deine Finanzen. Das heißt, du verbindest deine Konten, ja, egal ob Girokonto, Kreditkarte, Depot oder Kryptobörse und alle Einnahmen und Ausgaben werden dann automatisch kategorisiert und übersichtlich in der App aufbereitet.
Genau.
Und natürlich siehst du dann, klar, guck mal, 250 Tacken allein fürs Rauchen.
Ja.
Na, das ist natürlich ein heilsamer Schock. Wenn ich das mal mit Süßigkeiten machen würde, da würde ich wahrscheinlich genauso glotzen wie Frank Rath.
Richtig.
Das Gute ist ja, Finanzguru scannt dann auch deine Ausgaben, was man so vielleicht noch so für alte Verträge und so Versicherungsverträge hat. Also bei mir war es so, ich zahle noch meine Hausratsversicherung für meine alte Wohnung, die ich seit 6 Jahren nicht mehr bewohne.
Da wohnt jemand anders drin.
Ja. Und die hat mir gezeigt, ach, ist das noch so aktuell?
Ja.
Und natürlich nervt es dann, weil normalerweise muss man dann seinen Drucker anschmeißen, den irgendwie nochmal einölen und so. Ja. Und dann dauert das Tage. Bis du es verschickt hat. Da drückst du einfach auf den Knopf, Vertrag gekündigt. Machen sie für dich.
Richtig.
Und das Beste daran ist, all diese Features, die wir hier gerade aufzählen, sind sogar kostenlos. Und wenn ihr aber wollt, könnt ihr euch auch Finanzguru Plus gönnen. Das kostet dann 2,99 € pro Monat. Dann bekommt ihr natürlich noch Zugang zu einem Haufen extra Features.
Genau, man bekommt auch so intelligente Budgetvorschläge, die ich von euch, muss ich sagen, noch nie bekommen habe.
Was soll das heißen?
Die dann so eine klare Übersicht über deine ganzen Ausgaben wie Lebensmittel, Shopping und Tanken bietet und immer eigentlich weiß, wofür gibt man gerade welches Geld aus und wo könnte man noch was sparen.
Dann gibt es detaillierte Budgetanalysen, personalisierte Finanztipps. Du bekommst die komplette Kontrolle über dein frei verfügbares Einkommen bis zum nächsten Gehaltseingang. Also auch da rechnet er dir schon durch, quasi, was kann ich noch ausgeben oder müsste ich mal ein bisschen spare volare?
Ja. Bevor ihr fragt, die Antwort ist ja. Es gibt Extras.
Sehr gut.
Und zwar, mit dem Code EULEN kann Finanzguru Plus ganze 3 Monate kostenlos genutzt werden.
Also das Ding mit den ganzen Special Features.
Ja, normalerweise nur 7 Tage kostenfrei, hier aber dann mit dem Code 3 Monate.
Was wir hier möglich machen, stark. Lob auch mal an uns selbst.
Ja, der Code EULEN, alles groß geschrieben, ist 30 Tage gültig und ist nur für Neukunden.
Also, deshalb einmal nochmal zusammengefasst, kostenlose Finanzguru-App laden, alle Konten sicher verknüpfen, dann auf dem Homescreen auf dein Profil oben rechts klicken, Gutscheincode eingeben, Finanzguru Plus für 3 Monate kostenlos testen und im neuen Jahr vollen Überblick über die Finanzen erhalten.
So, jetzt sage ich schnell noch einen Claim. Finanzen, magisch, einfach.
Toll.
Reklame, Ende!
Naja, Frank, du siehst so gefühlig aus.
Ja, es ist, ich glaube, es ist mal wieder so Zeit.
Wir reden zu lange über dieses Thema.
Wollt ihr mal wieder mal eure Gefühle ein bisschen mir...
Ich hatte das Gefühl, dass wir heute schon sehr viele Gefühle gefühlsmäßig eingebracht haben.
Ich mach mal den Bumper.
Ton für die Ohren.
Gefühle.
Ja.
Ich habe noch mal wieder ein paar Fragen vorbereitet für euch.
Es ist immer noch nicht zu Ende, diese Rubrik, weil du hast doch eigentlich alle möglichen Arten von Fragen Richtung Gefühle gestellt. Ist mein Gefühl.
Das ist dein Gefühl, ja.
Ist da noch was Neues?
Da ist,
also kann man noch einen neuen Aspekt hervorkitzeln?
Wir sind quasi erst am Anfang.
Also es ist immer noch so, dass du das Gefühl hast, dass Basti und ich keine Gefühle hätten.
Ich
obwohl
nicht.
Wir gerade recht intensiv hier Themen besprechen.
Ich habe dieses Gefühl, aber vor allen Dingen unsere ZuhörerInnen da draußen haben das Gefühl, dass ihr zu wenig Gefühle habt.
Das stimmt, glaube ich, gar nicht, aber naja.
Es ist eine Behauptung, aber ist ja okay. Man kann ja mit sowas, man kann ja einfach das erstmal so hinbegründen und dann trotzdem so einen Quatsch machen.
Nein, das ist doch schön. Ich habe gerade das Gefühl, du wirst gerade ein bisschen sauer, wütend.
Ich bin die ganze Zeit sauer. Ich habe einen Grund.
Leg los, Frank. Ja. Also, erste Frage ist, welcher Song bringt euch immer in eine sentimentale Stimmung?
Zu privat.
Das ist ja genau das, um was es hier geht. Bei den Gefühlen.
Wieso heißt der Song? Witzig, oder? Wenn ich Comedy.
Ja.
Ja. Ja.
Weiß ich nicht. Was von Mariah Carey?
Von bei mir auch. Nächste Frage.
Ich habe nur 2 diesmal.
Ja. Okay, ist okay.
Werdet ihr schnell wütend?
Ja.
Und wenn ja, woran merkt man das bei euch?
An der Stimmlage, an der Körperhaltung, an meinem Blick.
Ja, das stimmt bei Thomas. Es ist bei mir auch.
Ihr öffnet euch nicht richtig.
Hey, hä?
Was soll man noch?
Ja, was willst du?
Du nackt ausziehen?
Naja, du hast kein eigenes Lied genannt, was dich...
Was von Mariah Carey?
Ja, und der sagt, Basti, ja, ich auch.
Ja,
nee, das ist das andere halt. Das sind so gute Antworten. Was soll ich eine schlechtere Antwort geben?
Es gibt ja keine...
Soll ich blöd dastehen?
Es gibt ja keine falschen Gefühle, keine falschen Antworten bei Gefühle.
Ja. Aber haben die Gefühle nicht Schweigepflicht?
Oh! Das möchten wir nachträglich aus dem Protokoll streichen.
Ja, okay.
Diese Antwort gültet nicht.
Okay.
Ja. Wie ist das denn, wenn du wütend bist? Wie zeigt sich das denn bei dir? Jetzt gib mal ein Beispiel, einfach damit Basti und ich, wir brauchen vielleicht mal ein lebendiges Beispiel.
Ja, bei mir verwandelt sich Wut meistens in Beleidigtsein um. Und ich
das stimmt.
Ja. Und ich gehe dann
aber
weg.
Aber wie guckst du vor? Du hast ja gefragt, wie wir gucken. Du hast gefragt, was passiert mit euren teigigen Blödklotzgesichtern?
Hab ich nicht.
Es schwimmt mit im Subkontext.
Ich werde rot im Gesicht, dann fange ich an schnell zu reden, so dass man nichts mehr versteht.
Ja.
Und dann gehe ich und bin beleidigt.
Das stimmt. Okay.
Und zwar richtig lange.
Es ist schon passiert.
Ja.
Genau so.
Ja.
Ja.
Okay. Aber das, was du jetzt beschrieben hast, sind wir es auch.
Nee, richtig. Du schreist und haust auf den Tisch.
Das mache ich aber aus Spaß.
Okay.
Alles ist Spaß.
Das ist bei mir Spaß.
Alles nicht
eigentlich
nicht
genau. Eigentlich, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich bin, ich habe eigentlich nur ein Spaßgefühl.
Ja.
Für mich ist alles Spaß.
Ah, ich habe dich auch schon wütend gesehen, Thomas.
Nee, manchmal vielleicht ein bisschen irritiert.
Ja, genau. Also,
enttäuscht.
Enttäuscht.
Klassisch
ist es
wütend bin ich nur, wenn jemand hässliche Gebäude irgendwo hinbaut.
Ja.
Da bin ich wirklich innerlich wütend. Aber auch wieder nicht so wütend, dass ich deshalb direkt in Aktion trete. Das ist vielleicht auch das Problem unserer Gesellschaft an sich. Zum Beispiel, du schnaubst jetzt. Während ich mich öffne, schnaubst du ungenannt mitten rein in meinen
Nein,
Satz.
Nein, wir haben 3 Mikros. Das kann
das
man
macht
ja,
mich
das
sauer.
Hört man doch bei deinem Mikro gar nicht.
Das ist ein Akt, da werde ich sauer. Und da richte ich mich auf, ich beuge mich nach vorne, lehne mich so auf den Tisch und gebe dir so ein Side-Eye. Aber ich kann nicht richtig böse gucken, ne?
Nee. Guck
ich böse?
Nee, du kannst nicht, böse kannst du nicht gucken.
Bei mir wird es automatisch sexy. Das ist vielleicht noch ein Problem. Wenn ich versuche wütend zu sein, werde ich automatisch sexy.
Ja.
Das ist eine Gefahr.
Ist das ein Gefühl für dich?
Eigentlich apropos wütend.
So
apropos
sexy.
Wütend. Ich habe noch eine weitere Frage.
Ja.
Also bis auf das Rumtüdeln, hab's dir ja geklärt. Niemand muss aufmachen. Der Polizei ist egal.
Ja.
Das ist mein Privatbereich.
Genau.
Jetzt habe ich noch eine andere, so eine moralische Frage. Ich war gestern mit unserem Kollegen von Endstation Urlaub, Max Williams, war ich gestern essen. Es ist ein Restaurant, bei dem kriegt man eigentlich schweren Platz. Man muss schon so 2 Wochen vorher muss man sich da einen Platz reservieren.
Ich bin erstmal wütend, dass du Frank und mich nicht mit eingeladen hast.
Wir war ein Arbeitsessen.
Erzähl weiter.
Es war ein Arbeitsessen.
Ist okay. Ich habe meine Gefühle geäußert.
Genau.
Okay, genau. Mein Gefühl ist, dass ihr da nichts zu suchen habt, weil wir haben bei dem Essen gearbeitet.
Aha.
Ja.
Und du hältst uns wohl für dumm, dass wir da scheinbar hätten nichts beitragen können. Das ist jetzt mein Gefühl.
Also, ihr hättet das Geld mit euch teilen müssen.
Thomas ist jetzt traurig.
Okay, beim nächsten, also...
Ich bin enttäuscht.
Beim nächsten Mal kommt ihr mit.
Machen wir was von Mariah Carey an. Sofort, ich möchte rein.
Wir können ja wenigstens da sitzen und essen.
Es ist nicht euer Essen.
Warum ist es nicht euer
Sommer?
Ihr seid schlichteren Magens. Aber es ist gar nicht böse gemeint.
Bitte?
Was sind denn gerne meine Kartoffel oder ein Kohlrabi? Da sehe ich euch.
Rosenkohl?
Ja, also, genau.
Leute essen.
Aber
Thomas, mal eine Mehlsuppe.
Da ist schon was dran.
Nein, ich will schön essen. Also,
ja, aber nein, du willst gar nicht schön essen, Thomas.
Hör mir auf, in deinen Einfachheitssumpf mit runterzuziehen.
Einmal warst du mit uns essen und hast du nichts gegessen.
Ja.
Da habe ich was getrunken.
Also,
es war halt um 21 Uhr.
Ja, aber du hast dich so richtig abseits von Tische gesetzt und hast irgendwie Cola getrunken.
Negroni, ich weiß noch, ja, stimmt. Da habe ich die ganze Zeit nur getrunken.
In Boysters war das.
Ja, und die ganze Zeit gegessen.
Benni hatte noch eine Mische unterm Tisch. Selber mitgebracht. Und das hatte nichts von einem feinen Diner.
Das stimmt
nicht. Wenn man eine 2-Liter-Flasche Pepsi mit Jackie Cola unterm Tisch hat, die man nicht heimlich einschüttet.
Aber das ist ja dann unangenehm, wenn Frank und ich jetzt dabei sitzen und das dann machen.
Das war ein feines japanisches Restaurant.
Okay.
Ich mag japanisch.
Sehe ich mich, ich auch. Ich liebe Japan.
Habe ich noch nie gesehen. Ich sehe euch nicht, aber es gibt da keine Kartoffeln und kein Kohlrabi.
Haben die Whisky-Cola-Helme?
Haben sie nicht. Okay. Nee, ich bin gerade sauer über Basti, dass er denkt, dass er jetzt so, wir können nicht mal lecker japanisch essen gehen.
Nein, ich sehe euch nicht, dass euch das schmeckt.
Dir schmeckt es nicht, sehe ich
nicht. Wir nicht beim Japaner. Isakai. Nico Isakai.
Gut,
so heißt es. Es ist eine Bar, das ist in Kultur in Japan.
Ja.
Ist ja Kultur, das ist man so ein, ist ein Bar, Essensverschnitt, man sitzt da so in so einer U-Form um die Küche rum. Kann ich mal ein Foto zeigen.
Ja. Kenne ich alles. Ja. Hab ich alles schon mal gemacht.
Also ich habe kein Problem, im U zu sitzen. Ich habe schon in der Schule im U gesessen.
Oder
in der
Bar.
Im Kursunterricht,
ging ja gar nicht darum,
als ich eine Tülle geformt habe.
Okay. Es ist schwer, einen Platz in diesem Restaurant zu kriegen.
Naja,
und wir hatten für 2030 hatten wir eine Reservierung. Wir waren aber leider viel zu früh. Wir waren in der Gegend schon so 1,5 Stunden früher. So. Ja, und das heißt, wir sind sowieso so durch die Stadt, so durch die Gegend gelaufen und wussten jetzt nicht, wohin mit uns. Und dann dachten wir, gehen wir doch vielleicht schon mal hin und gucken, ob vielleicht schon ein Platz da ist.
Ja, ist mal ein legitimer Gedanke.
Genau, ist erstmal ein legitimer Gedanke. Wir wussten aber eigentlich schon, das ist nicht so. Der Laden ist auf 3 Wochen ausgebucht. Ne? Ja. Der ist nicht einfach ein Platz frei. Ist nicht so. Das heißt, vielleicht müssen wir ein bisschen den Druck auf die erhöhen, indem man lügt. Uiuiui, da fällt es mir jetzt schon, jetzt ist mir schon kalt, das überhaupt so
zu sagen. Da waren wir auch kalt und heiß.
Da haben wir, Max und ich, haben uns dann überlegt, ja, wie können wir denn so ein bisschen den Druck auf die erhöhen, dass wir so tun, denen gegenüber, dass wir einfach reingehen und schon unsere Jacken ausziehen, um 19.30 Uhr, nicht 20.30 Uhr, und sagen, auf Williams haben wir einen Platz reserviert um 19.30 Uhr.
Wenn das jeder machen würde.
Ja, genau. Und in dem Moment fühlte mich dann auch richtig schlecht, weil wir kommen rein und Max sagt, Williams, wir haben schon ich habe schon meinen Rucksack schon in die Ecke gepfeffert, mein T-Shirt ausgezogen. Ja. Hab gesagt, wir haben Williams auf 19.30 Uhr. Hier steht aber 20.30 Uhr. Und dann macht, das kann aber nicht sein. Jetzt schon schlecht.
Ungewöhnlich, dass du dich zu sowas hinreißt.
Nein, ich war Passagier. Ich war Lügenpassagier.
Ja, Max kann sowas, der macht sowas, ne?
Ja, aber er hat es auch richtig gut gemacht. Und dann hat er, da könnte ich noch was regeln. Da könnte ich noch mal 2 Plätze da so fertig machen. Das hat also funktioniert.
Ja.
Danach hat man aber wirklich mit schlechtem Gewissen gegessen.
Okay.
Ist es legitim zu lügen oder hätte man da mit offenen Karten spielen sollen?
Andererseits denke ich so, guck mal, ihr habt um 19.30 Uhr, es war ja scheinbar noch ein Platz am U frei. Man hätte theoretisch auch noch 2 Freunde mitbringen können. Das
war gar nichts. Der Laden war voll bis oben hin.
Und ihr habt ja dann schon früher quasi den Umsatz angekurbelt.
Mhm.
Und sie können danach euren Platz ja sogar nochmal jemand anderem geben, der vielleicht mit demselben Geschichte ankommt. Deshalb finde ich es okay. Es ist ja nicht so, dass ihr euch da nur hingesetzt habt und habt dann eure Wegmische da getrunken und keinen Umsatz gemacht.
Wir haben alles auf der Karte bestellt, was es gibt. Okay.
Haben jetzt andere dadurch einen engeren Platz gehabt?
Sie haben keinen Schaden erlitten, nein.
Wurdet ihr so zusammengedrückt?
Nee, ist gleich.
Nein, da war genug Platz für 4 Leute.
Aber im Moment, wir haben trotzdem gelogen. Man darf ja nicht lügen. Ja.
Nee,
du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen.
Nein, aber das ist ja erweitert worden. Das stimmt ja gar nicht. Man kann schon lügen. Es gibt natürlich ganz viele Momente, wo man
Aber es ist keine Notlüge.
Ja, doch, in dem
Fall.
Wenn
man ein bisschen schneller japanisch essen will?
Naja, nee, man muss sagen, guck mal, es ist draußen.
Nicht um die 10 geboten. Da gab es Japan noch gar nicht.
Es ist gerade nicht die Rumstromerzeit. Es sind 0 Grad, es ist früh dunkel, draußen ist es unwirtlich. Und deshalb ist es vollkommen okay, schon früher Obdach zu seeken. Und auch mal um 19.30 Uhr schon in ein Restaurant
mit einer Lüge.
Ja, ja, was aber okay ist. Nee, du bist dort, du bestellst, du kommst umsonst an, danach kommen neue Leute mit einer anderen Lüge oder die vielleicht nicht bestellt haben, kriegen dann euren Platz. Es ist Win-Win-Win für alle.
Wir hätten sagen
dann ist
können,
es okay.
Wir hätten sagen können, wir sind eine Stunde zu früh, gibt es vielleicht jetzt schon einen Platz. Das wäre das Ehrliche.
Ja,
so hätte Jesus es getan.
Dann hättest du denn auch
ein bisschen geschmeckt. Achtkantig rausgeflogen. Weil dann haben die natürlich alles in der Hand. Dann
genau, was
sie
jetzt in der Hand, das, wir wollten es dir nicht in die Hand geben. Wir wollten einen ausgeglichenen Kampf haben.
Genau.
Sie denken, sie haben was falsch gemacht, wir lügen.
Aber nochmal, ihr habt ja keinen Schaden zugefügt. Wegen euch wurde keiner rausgeschmissen. Mhm. Sie mussten nicht noch einen extra Koch holen. Es war doch alles da. Es war genug Platz, um einen schönen Abend mit seinen liebsten 4 Freunden zu verbringen.
Ja.
Das wir haben gearbeitet. Ihr hättet da nichts beitragen können.
Natürlich. Sagen wir, sind wir auch zu dumm,
Werbung,
um was beizutragen.
Wir haben Werbung gemacht. Ihr kennt euch in der Werbung nicht aus.
Das ist nicht schlimm. Ich habe schon
doch,
Werbung
aber
gesehen.
Wir sind Endverbraucher.
Die Yagi-Yogurette.
Ja.
Sie schmeckt so himmlisch joghurtfein.
Wir sind Kunden, zukünftige. Und können da auch mal, man muss auch mal aus der
Kunde. Wir
haben
ja auch mal eine Idee, wir können auch mal eine Idee beisteuern. Reicht
ja,
dafür auch nicht mehr.
Ihr könnt natürlich im Humoristischen, ihr könnt nichts verkaufen, ihr seid keine Verkäufer.
Ich kann einen Slogan machen.
Wir sind Sales-Typen.
Basti, ich hau dir gleich die Schnauze dick. Slogan, da, bitte sehr.
Ja, wo ist der? Ich crispy.
Für so eine Rohrverlegungsfirma vielleicht. Nee, das passt nicht. Wir verlegen auch ihr Rohr. Zack, fertig.
Ja, es ist also eine Brainstorming-Zeit, so ein Brainstorming-Zeit muss effektiv genutzt werden.
Also was soll das denn? Das wäre das
wahrscheinlich
auch noch ineffektiv.
Zu viele Köche verderben den Brei.
Okay, na gut.
Hiermit
ist deine Gefühlsrubrik beendet.
Ganz schön.
Es endet wie immer in Wut.
Ja. Das war nicht
und Enttäuschung.
Gut, Gefühle Ende.
Ton für die Ohren.
Gefühle.
Ja.
Reklame! Heute gibt es einen ganz besonderen Hinweis von mir. Ihr kennt mich, ich bin Early Adapter. Ich bin Technik-Genius. Ich bin der Zeit weit voraus. Das kennt ihr. Und ich habe ein kleines Gadget, um das geht's heute. Das ist nämlich der Ono Co-Driver. Habt ihr davon schon mal gehört?
Ich hab's gehört und ich sehe es mal bei dir im Auto rumliegen.
Ja, genau. Ich habe das nämlich. Ich benutze das seit Jahren. Das ist wirklich so ein kleines, ich würde mal sagen, 5-Markstück großes Gerät, was man sich im Auto hinlegt, mit seinem Handy verbindet. Und was macht das Ding?
Das würde ich
auch
gerne
wissen. Es warnt dich vor Blitzern und Gefahrenstellen. Das piept und weist sich damit hin, Obacht, in 500 Metern kommen Blitzern oder Obacht, in 1000 Metern ist ein Auto vielleicht in den Graben gedonnert. Fahr da lieber ein bisschen vorsichtiger vorbei. Und das Geniale an diesem Ono Co-Driver ist, das baut auf seiner Community auf. Das heißt, wenn du einen Blitzer siehst oder eine Gefahrenstelle, dann drückst du zusätzlich auf das Gerät und dann speichert er das ein und weist dann auch wieder andere Leute darauf hin, dass da irgendwas schief läuft. So, ne? Und dadurch, je mehr Leute das machen, desto genauer wird es, auch die Vorhersagen und so.
Das ist ja richtig praktisch auch für mich. Man weiß, mein Auto hat keine Bremsen.
Ja.
Und wenn ich mal so einen Hang runterfahre, wird das meistens ziemlich teuer, weil natürlich werde ich dann geblitzt.
Ja.
Natürlich spare ich natürlich durch den ohne Co-Driver natürlich auch Geld.
Genau.
Ich würde rechtzeitig, würde ich meine Hose als Segel raushalten, um
zu bremsen.
Um zu bremsen.
Natürlich, ja. Das heißt also, die Meldungen beim ohne Co-Driver sind immer super aktuell, weil man viel mehr Infos von der Community hat, als von so einer festen Datenbank. Das heißt, man kann also nicht nur eine Menge Geld sparen, sondern ist dank rechtzeitiger Warnung dann vielleicht auch etwas aufmerksamer im Straßenverkehr unterwegs. Das ist ja eigentlich das Tolle.
Genau. Und man kann sogar noch mehr Geld sparen.
Es gibt nämlich Extras von
genau.
Ono.
Extras. Mit dem Code EULEN15 gibt es 15% auf den Co-Driver Nummer 2. Achso, und übrigens, Ono schreibt man mit 3 O. Also OONO.de.
Ganz stark.
Achso, den Claim würde ich gerne noch sagen.
Na, mach das.
Ja? Ono Co-Driver, dein smarter Begleiter im Straßenverkehr. Hol dir Warnung vor Blitzern und Gefahrenstellen auf deiner Route.
Und alles weitere findet ihr in den Shownotes.
Notes, Oats, Oats.
Reklame Ende!
Ja gut, also vielen Dank. Aber jetzt kommen wir zu dem großen Elefant im Raum. Es ist soweit. Ich fähr auch einen Bumper ab.
True Crime Opossum.
Ja, ihr habt euch gehört, das ist ein True Crime Opossum eigentlich mittlerweile.
Oh. Oh,
was den Fieder betrifft.
Liebe True Crime, hatten wir schon länger nicht mehr.
Ja, ja, aber eigentlich, es lag ja auf der Hand.
Ja.
Diese ganze Fiedernummer ist ja nun doch ein bisschen eskaliert. Und so langsam kommen wir in den True-Crime Opossum Bereich.
Ja.
Genau. Also ich fasse mal kurz zusammen die Ereignisse. Seit 3 Wochen werde ich hier heimlich gefiedet. Jemand legt mir Süßigkeiten hin, ich nasche sie. Am Anfang war es ein kleiner Spaß, jetzt war es aber so, dass letzte Woche beim Nasch eine Botschaft dabei war, ein Gedicht. Und letztes Mal sind wir, bei der letzten Folge sind wir so ein bisschen abgedriftet. Ich habe dieses gruselige Gedicht abgespielt. Jemand hat mit verstellter Stimme mir einen Vierzeiler gereimt. Und wir haben dann vergessen, das Ding eigentlich so richtig zu Ende zu interpretieren.
Stimmt.
Ne, das war ja nochmal, ich habe es jetzt noch extra nochmal ausgedruckt. Also die Sprachnachricht, die war, der Sturm, der ihre Saat entfacht, hat Wälder einst zu Staub gemacht. Ein Flüstern, nur ein leichter Hauch, doch Schuld tanzt still in ihrem Bauch. Da habe ich das eingegeben bei Google. Und dann sagt es auch tatsächlich, ne, insgesamt könnte der Text von den Konsequenzen eigener Handlung handeln.
Okay. Spuckt
es aus, ne? Ja. Vielleicht von einer Entscheidung, die etwas in Gang gesetzt hat, das nicht mehr rückgängig zu machen ist. Es geht um die Wechselwirkung zwischen Zerstörung und Neuanfang, um leise, aber tiefgreifende Schuldgefühle. Das ist schon krass. Mhm. Und Basti hat ja das letzte Mal schon so ein bisschen ja auch angedeutet, vermutet, ich muss mal in der Vergangenheit graben, beziehungsweise im engeren Kollegenkreis hier bei Florida TV,
ob der dafür
jetzt in Frage kommen würde. Und da habe ich jetzt mal eine Liste gemacht.
Okay.
Drei Leute.
Das ist immer ganz gut. So eine Liste ist immer schon mal ein guter Anfang.
Und das ist ja auch richtig True Crime Opossum-mäßig, weil wir sind jetzt eigentlich quasi alle drei sind so eine Art Ermittler. Ihr seid ja mit mir. Ihr seid ja mein Ermittlerteam. Ja.
Also Detektive.
Ja, genau. Detektive, genau. Ja. Und man muss doch dann immer gucken, also wer kommt da in Frage, wer hat Zugang.
Die drei Eulen.
Was ist das Motiv, ne? Das ist immer wichtig. Ja. Und jetzt habe ich mal so überlegt. Also wir wissen, wir halten fest, es kann nur jemand von Florida TV sein, weil es liegt ja immer in meinem Büro. Dass da jetzt jemand von
Zugang,
außen durchs Fenster,
da kommt nicht jeder einfach rein, man braucht diverse Chips, Iris-Scan.
Also Kandidat Nummer 1, den kennen wir alle, auch die meisten Zuhörer dürfen ihn kennen, Rauli. Daniel Rauli Raulieder, Executive Producer von Late Night Berlin,
taucht die Zeit
oft in Beiträgen auf. Nummer 1, ich habe ja mal vor kurzer Zeit habe ich berichtet, dass ich doch gerne den Austauschserver in der Firma aufräume. Ich lösche Dateien von Leuten, die meiner Meinung nach unseren Austauschserver verstopfen, verschmutzen.
Ja.
Rauli ist die größte Austauschserver-Sau der ganzen Firma.
Ja.
Bei Rauli habe ich bestimmt schon Terabytes gelöscht, weil er so viele alte Dateien auf diesem Server hat. Rauli, wirklich, da sind 57.000 Ordner mit Scheiß. Wirklich Sachen, die aus dem Jahr 2019 sind. Da sind noch MTV-Home-Beiträge teilweise drauf. So, ne? Und Rauli hat das natürlich gehört, als ich das damals gestanden habe. Es kann also sein, dass es eine Art Racheaktion ist. Und dann kommen wir zu Punkt 2, was bei Rauli wirklich so ist, und das wissen eigentlich auch alle, Rauli liebt Rundungen. Rauli liebt
das
alles, was rund ist.
Das
Rauli hat einen runden Fetisch. Rauli ist auch der Einzige, der an einem runden Tisch sitzt, auf einem runden Stuhl.
Der macht Sachen, die so leicht angedickt sind, Marke.
Er liebt das.
Und Rauli dicke selber, Soße.
Ja, Rauli ist nämlich ein spannendlanger Hansel, muss man so sagen. Ne? Rauli, ein ganz lieber, netter Kollege. Sehr drahtig, sehr muskulös, sehr trainiert. Ja. Aber er liebt es rund. Und wenn alles so ein bisschen angedickt ist, Fett, Soßen, alles. Er liebt auch schwere Kost eigentlich, aber er nimmt nie zu. Weil er hat so ein Gen, ne? Er kann ganz viel essen, so ähnlich wie unser Kollege Benny Harnisch. Rauli kann drei Döner hintereinander essen und es passiert nichts.
Ja.
Und deshalb, glaube ich, könnte da was drin stecken. Das hat er Freude dran. Plus natürlich ist Rauli auch ein Prankster, ein lustiger Herr, dem traue ich auch zu, sowas zu dichten.
Also es ist schon wirklich... Also es ist schon sehr gut beobachtet.
Ja.
Also
das würde schon, ich sogar dazu plädieren. Da
ist ein guter Detektiv.
Muss ich mal sagen, aber Basti, ist das okay? Reicht das, um Rauli vielleicht nächste Woche einzuladen, um hier vorzuladen?
Ja.
In den Podcast.
Das also natürlich erstmal Rauli, muss man gucken. Er hat natürlich auch viel zu tun. Er ist einer der führenden Köpfe dieser Firma. Ich
Leistig,
weiß nicht, befließen. Ob er erstmal zu viel Zeit hätte, überhaupt sich zu feeden.
Können wir ihn vorladen?
Aber stimmt schon, er mag es gern dick.
Also Rauli ist auf jeden Fall auf der Liste ganz weit oben.
Sehr gut.
Wenn er Zeit hat.
Dann Kandidat 2, Überraschungskandidat, aber ich sag's, wie es ist. Basti.
Mich? Was?
Aha.
Basti ist aber gerade, ist mir dann nämlich wie schon von den Augen gefallen, ist er gerade in einem kompletten Wandlungswahn. Er ist ein Ernährungsfetischist. Basti isst nur noch Beeren, gesunde Sachen. Alles total richtig und schlau, aber gleichzeitig ist er natürlich sauer, traurig, enttäuscht, wie wir uns gehen lassen können, weil wir uns nicht diesem Diktat der Ernährung unterwerfen, Frank.
Ja, durch dich isst er die Sachen
ist
auch.
Er mit, genau.
Das ist auf jeden Fall,
das würde richtig passen, dass du es liebst, wie ich Süßigkeiten esse. Und für dich hast du gleich, du spürst es durch mich hindurch. Genau.
Ja.
Du isst durch mich die Süßigkeiten.
Also, zu meiner Verteidigung kann ich sagen, ich kann Süßigkeiten ja gar nicht anfassen. Ich möchte ja weg davon. Ich möchte es nicht sehen.
Ja, du hast ja deine willigen Helfer.
Nein, ich fühl mich ja selber in Versuchung. Wenn ich jetzt zu dir irgendwie gehen würde, Kinder Bueno, würde ich schon auf dem Weg essen.
Ja.
Bevor er bei dir auf dem Tisch ist.
Ja, dachte ich auch. Aber vielleicht reicht es ja wirklich eben, dass ich das so schön genieße.
Ich sehe es ja nicht mal. Ich bin ja nicht mal auf deiner Etage.
Ja, aber du spürst es.
Ja.
Durch meine Erzählung.
Nee, jetzt durch wird die Argumentation schwammig.
Okay.
Jetzt wird es schwammig, weil ich spüre nicht, wenn du Kinder Buenos isst.
Ich dachte, so sind wir schon hier.
Somit ist die Menschheit noch nicht evolutionär.
Ja, und dann fand ich aber auch wieder ganz gut, Receiver. haben natürlich auch noch einen Verdacht, der auch ein bisschen zu Basti dann passt, weil du natürlich, Olympia 2025 steht irgendwann vor der Tür, du würdest dich natürlich eines lästigen Konkurrenten entledigen, wenn ich da angemollt komme und versuche mit dir zu boseln.
Beim Gläserrücken?
Gut, jetzt haben wir Special Gläserrücken, aber es kann ja sein, dass du doch nochmal eine sportliche Disziplin hinzukommst.
Ja, das ändert sich ja täglich bei uns eigentlich, was wir machen.
Angenommen, wir machen...
Also ich dachte, wir sind beim Gläserrücken. Da musst
wir
du
dich ja kräftig...
Also ein Glas kriegt ihr noch... Okay, wir haben ja da einen Zweikampf bisher.
Ja.
Einmal mit Sabine murmeln und Gläserrücken.
Ja.
Genau. Meistens kommt noch was Drittes hinzu und dann wird es ja doch wieder was sportlich. Was ist, wenn wir plötzlich sagen, wir machen mal Hammerwerfen, weil es eine ungewöhnliche Sportart, die hat keine Lobby. Gerade hat erst wieder ein Hammerwerfer in den USA einem Zuschauer so ein Ding an den Kopf geworfen, der war tot.
Boah.
Das ist eigentlich nicht lustig, aber es ist verrückt.
Das ist nicht lustig, aber man hätte... Wie lange werden Hammer geworfen?
Ja.
200 Jahre.
Ja, schon eine Weile.
Kann man sich mal überlegen, wo sollte man sich hinstellen?
Ja. Muss man so ein Ding mit dem Kopf fangen?
Muss man überhaupt?
Muss man, ja. Muss man.
Man sollte es nicht anmalen wie ein Fußball. Das kann in der Luft zu Verwirrung führen.
Aber es ist eine skurrile Sportart, die hat keine Lobby. Genau, es ist wirklich so. Es ist jetzt ein Verruf geraten, sag ich mal.
Ja.
Kann ja sein, dass wir das wieder en vogue machen. Aber dann hat Basti natürlich einen Vorteil, wenn ich mich dann da nicht mehr bewegen kann. Ne?
Obwohl, so Hammerwerfer, die sind auch schon kräftiger.
Ja, das stimmt. Ja.
Unlogisch.
Deswegen.
Was ist Eiskunstlauf? Angenommen, das steht an. Da hätte ich schon einen Nachteil.
Dann hättest du ja...
Also Basti, hinreichender Verdacht,
ja,
aber okay. Er ist ja eh hier.
Ja.
Wir können hier auch nochmal so zurechtschauen.
Ja, genau.
Okay, dann Kandidat 3 ist ein neuer Mitarbeiter. Der ist seit 2 Jahren hier. Und zwar der schöne Dennis.
Aha.
Seit 2 Jahren gibt es einen Mitarbeiter, der ist so schön,
er ist richtig schön.
Frech schön. Er ist sogar so schön, dass er seit 3 Monaten einen Schneidezahn verloren hat und den nicht reparieren lässt. Also mit Zahnlücke rumläuft, weil er immer noch alle outshined mit seiner Schönheit.
Weil er das kann.
Ja.
Er kann einfach. Er ist so schön, dass er auch selbst, ja. Wir haben 2 Schöne in der Firma.
Der zweitschönste bin nämlich ich. Und so komme ich nämlich zum Punkt.
Nee.
Der schöne Dennis will natürlich den Abstand zu mir vergrößern. Er feedet mich, damit ich weiter hinter ihm abfalle. Weil vorher war ich der Schönste, dann kam der schöne Dennis.
Es gibt nur 2. Nein.
Es ist Dennis. Den laden wir auch vor. Hinreichender Verdacht, oder Basti? Sag doch mal was.
Nee. Ja, ich würde schon sagen, es gibt bei uns in der Firma, es gibt 2 Schöne.
Ja, Dennis und mich.
Nein, es ist leider der schöne Schorsch und der schöne Dennis. Das sind die beiden offiziell schön. Weil da sagt man dann auch,
das ist Schorsch,
man sagt das schön dazu. Also das wäre, also deswegen, du warst nicht so nah dran. Also du siehst sehr gut aus, Thomas.
Aber nein,
Thomas, du bist wunderschön. Du bist wunderschön, aber auf deine Art.
Du warst jetzt nie der schöne Thomas.
Eigen. Ich bin immer der coole Thomas, das stimmt.
Dann kann ich beides sein.
Nee, der schöne, coole Thomas, eins zu viel, ne?
Ich weiß auch nicht, ob die Leute es andauernd sagen, da hinten kommt der coole Thomas. Ich weiß nicht, ob das so Gefühl
ist. Bei uns
ist ja auch nicht.
Common Sense.
Denn bei uns, da kommt Basti, da kommt Frank.
Es ist generell schwierig, sich ein Adjektiv hinzuverdienen, hinzuzuverdienen, dass da ich mal wirklich ein Adjektiv
da kommt der dumme Basti.
da kommt der lustige Frank. Da kommt der lustige Frank. Aber der schöne Dennis, sagt man, er ist wirklich offiziell der schönste Unter. Wie gesagt, er trägt seit 3 Monaten demonstrativ Zahnlücke, weil er es kann, weil er mich nämlich feedet und andickt, weil er weiß, ich werde keine Konkurrenz mehr sein. Der schöne Schorsch, der mal hingestellt, den laden wir auch noch vor.
Ja.
Aber der schöne Dennis könnte es sein.
Oh, die schönste Folge.
Ja.
Mit den beiden schön.
Ja. Mal gucken, ob das abstrahlt. Aber es sind jedenfalls hinreichende Verdächte.
Mhm.
Muss ja auch sagen, der schöne Dennis ist nur der schönste Herr. Ist nicht die schönste Person von Florida TV.
Ja.
Nee. Sag mal, alle weiblichen Mitarbeiter sind erstmal generell schöner als alle Männer. Das muss ich schon sagen.
Halte ich für die ganze Diskussion raus.
Äußerlich, innerlich, vom Wesen her. Also wirklich, erst kommen alle Ladies. Sie sehen stylischer aus. Sie haben ein schöneres Wesen an sich. Sehen alle besser aus. Sind auch nicht so die, die im Sommer sofort hier mit kurzen Hosen, Käsebeinig hier irgendwie reinkommen. Das ist immer alles. Die sind stilvoll. Dann kommt nach den Frauen, kommt ganz lange nichts. Dann kommt die Eiche im Garten. Dann kommt der schöne Dennis. Mit ein bisschen Abstand dann ich und dann der Rest. Deshalb glaube ich, dass Dennis da auf jeden Fall mit drin hängt. Laden wir vor.
Also in den USA bist du schon 4-mal gefeuert worden und es wird eine Klage von 9 Milliarden Dollar gegeben.
Was? Wofür? Wegen von der alten Eiche?
Nee, wegen käsige Beine?
Nee, so genau, man äußert sich so nicht.
Nee, ist okay. Ist doch, ich habe da jetzt hier nur meinen Fall dargelegt.
Rede über die Beine von Kolleginnen.
Ja, und das Innere der Kollegen
von käsigen Männerbeinen. Die werden ja hier nochmal zur Schau gestellt. Ey, kaum sind es 12 Grad, ziehen alle Männer kurze Hosen an, präsentieren ihre käsigen, haarigen Beine. Bah, sage ich, bah. Eigenes Druckreim Opossum, ich schweife ab, ihr habt recht. Wir wollen hier nicht zwei Fälle vermischen.
Und das ist dein Segment. Ja. Das ist ein Segment, ich habe mit dem Segment nichts zu tun.
Wir sind drei Detektive.
Wie an der Tür. Du klingelst an der Tür bei mir, habe ich was dazu sagen, sag ich nicht. Nein. Ich tübel gerade für mich rum.
Wir sind doch zusammen Detektivclub. Wir sind doch die drei Semikrolions, so wie
ja,
das
aber
heißt.
Ich nicht so mit so. Dem...
Aber wir wollen nicht zwei Fälle vermischen, dann gebe ich euch recht, das ist ein eigenes Trugheim Opossum. Wenn es um die Bekleidung der Herren geht hier im Sommer, dann machen wir nochmal einen eigenen Fall, wenn es soweit ist.
Ja,
das kann man. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, soweit, die Beweisaufnahme ist abgeschlossen. Genau, das wird durch einen Schnauben simuliert von Frank, vielen Dank.
Ohne zu warten, bis eine Pause ist.
Ja, das ist unglaublich. Ja,
weil das ist ja nie eine Pause.
Das ist ein eigenes Trugheim
Opossum. Es gibt nie eine offizielle Schnaubpause.
Okay, also gut. Also wir laden die nächste Folge vor, konfrontieren ihn mit meinen Vorwürfen, ich habe noch eine weitere Liste. Dann gibt es nur noch ein Ding und dann ist auch dieser Fall abgeschlossen. Wenn man das Gedicht nochmal genauer interpretiert. Kann es sein, dass es alles wieder zusammenfällt? Ich gebe noch eine weitere Interpretationsmöglichkeit. Der Sturm, der ihre Saat entfacht, hat Wälder einst zu Staub gemacht. Ein Flüstern, nur ein leichter Hauch, doch Schuld tanzt still in ihrem Bau. Könnte es doch sein, dass mir ein vorwirft, dass ich einen gigantischen Furz mal gelassen habe. Das steckt ja nämlich auch drin, wenn man es auf diese Weise interpretiert.
Das die Frage hast du.
Ja. Nein, natürlich nicht.
Dann kann man es dir nicht vorwerfen.
Ja, aber warum wird das so ein Gedicht geschrieben, dass das eindeutig auch so interpretiert werden kann?
Aber warum feedet der dich denn?
Ich weiß auch nicht, weil ich scheinbar irgendwann mal wohin flatuliert habe, wo es vielleicht nicht gepasst hat. Das sehen wir damit, wenn die anderen sich als unverdächtig zeigen.
Aber nochmal, du hast jetzt so, weil du hast jetzt erstmal, Raudi, hast du gesagt, vollkommen zu Recht. Vollkommen zu Recht hast du was gelöscht, weil er so eine Sau ist.
Ja. Genau, er ist eine Serversau. Ja. Eine Austausch-Serversau.
Bei dem anderen hast du nicht immer Unrecht getan, sondern durch deine Schönheit hast du bei anderen den Wunsch geweckt.
Ja. Mich zu verhässlichen.
Mich zu verhässlichen, so weil du so schön bist. Ja, ich sehe da in dieser Sache noch nicht, Thomas, keinen Funken irgendwo in Selbstkritik, dass du jemals wirklich jemanden, nicht, es ist in falschen Hals gekommen. Nicht, die haben das so interpretiert, dass ich ihnen Unrecht getan habe. Habe ich aber gar nicht.
Ich sehe, worauf du hinaus willst. Ich muss doch nochmal in mich gehen. Ich muss eine neue Liste erstellen.
Nee, und mal sagen, wo hast du mal was Echtes falsch gemacht?
Ich gebe nur diesen einen behaupteten Fall von dir, dass dir damals bei der Bewerbung Unrecht getan wurde, als du vor dem Sima-Kollektiv standst und versucht hast, hier ein Praktikum zu erschleichen. Da war ich aber nur ein kleines Licht. Da war aber ich nur ein ganz kleines Licht und hatte nichts damit zu tun. Das ist dieser einzige behauptete Fall, ne, wo das tatsächlich mal behauptet werden könnte.
Aber dahin gilt auf jeden Fall, ist Rauli, finde ich, der Hauptverdächtige. Aktuell.
Okay. Irgendwie schon. Aber der schöne Dennis ist auch nah dran.
Ja, mit dem, dass er rote Sachen
macht. Habe ich eigentlich nur eingefügt, weil damit es eine Dreierliste ist.
Ja.
Aber jetzt nach dieser harschen Kritik gehe ich nochmal in mich und setze Basti wahrscheinlich ganz nach oben.
Als Strafe dafür? Ja,
genau. Dass du mir so beigehst.
Ja, genau.
So. Du hast mir Unrecht getan, Sebastian. Doppeltes Unrecht. Er fiedet mich und geht mir bei.
Ja.
In der Öffentlichkeit. Und dann hat jemand scheinbar noch einen gigantischen Furz irgendwo gelassen. Aber das klären wir an anderer Stelle. Gut, damit sind wir auch schon wieder beim Ende angelangt. Nein, Frank, du hast letzte Woche salbungsvoll eine neue Rubrik angekündigt.
Ja, aber jetzt,
die wollen wir doch jetzt hier noch hören. Komm, als kleinen Rausgeher. Ein Rausgeher, Lee.
Na gut, das ist ja eher so eine Rubrik auch für uns alle.
Sehr gut.
Ist sie allgemein?
Nee, also ich hab einen Titel. Also ihr müsst euch so den Bumper so vorstellen.
Gut, vorgestellt.
Ja, nee, und los geht's. Ihr müsst euch den Bumper so vorstellen, da kommt so eine, wenn so Glühbirne über den Kopf aufgeht. Den Zaun müsst ihr euch vorstellen. Und dann heißt die Rubrik, ich habe eine Idee oder ich habe was entdeckt.
Ja. So. Ah, so weit sind wir, dass man sich die Bumper nur noch vorstellt. Ich
dachte erst auf, es wird eine Fantasierubrik. Und Frank geht darum, dass die Receiver sagen, wir haben zu wenig Fantasie.
Nee,
ich habe jetzt mehr Fantasie.
Das ist ja eine Rubrik, da kann man so eine kleine Sachen, die man entdeckt, erzählen. Die gilt auch für euch, die Rubrik.
Ja.
Ich mache noch einen Bumper dafür.
Ich schieße erstmal los.
Kriegt ihr manchmal Sachen zugeschickt, was ihr denn so abhaken müsst? Also zum Beispiel schickt dir jetzt jemand, kannst du noch das und das und das und das und das mitbringen? Dann habt ihr das doch so umständlich in einer WhatsApp-Nachricht, sage ich mal.
Mhm.
Und dann wäre das doch cool, wenn man das abhaken könnte.
Ah, eine To-Do-Liste aus einer Nachricht.
Ja, und da habe ich rausgefunden, wie das geht. Und zwar fügt man es einfach bei Notizen ein. Und da gibt es unten so einen Button, das ist wie so eine Liste. Wenn man das dann markiert hat, macht er automatisch daraus eine To-Do-Liste.
Ach so.
Oh ja.
Hab ich neu entdeckt.
Okay. Ich dachte, du hast jetzt einen Hack gefunden, wie man es innerhalb der Nachricht abhaken kann.
Du musst es dann nur kopieren und da reinfügen.
Gut, aber dafür gibt es ja tausende Programme oder Apps oder also Listen. Also wirklich.
Ist gut, ja.
Na gut, wir können es auch streichen.
Nein, wir sharen diese Entdeckung jetzt mit den Leuten. Die werden auch sagen,
ich
ja.
Ich wusste es nicht.
Frank hat doch verschiedene...
Ich habe noch nie ein To-Do gekriegt.
Also, Basti hat doch Leute, die für ihn die Sachen holen.
Aber wenn ich jetzt sagen würde,
gefragt,
Basti, so. Könntest du mir vielleicht ein Wasser und ein Kaffee mitbringen?
Hm?
Dann ist ja schon zwei Sachen.
Könnte ich mir merken.
Aber den kannst du da abhaken direkt.
Ja, aber du musst es umständlich erstmal kopieren in eine andere App.
Was heißt denn? Nein, Frank, ich verstehe dich schon, Frank, weil ich weiß ja, wo du herkommst.
Aus Berlin?
Nein. Aus der Gamification. Du bist doch ein Gamification-Mann. Wenn du einen Task hast, einen privaten, machst du daraus ein Spiel. Deswegen musst du irgendwas abhaken. Wenn du was gemacht hast, brauchst du sowas wie einen Haken oder so.
Ah, und ein Bling, ein Bling-Bling.
Und deswegen war für mich die Entdeckung vielleicht so eine neue Rubrik wert. Und
für Ding entdeckt.
Und für mich ist es für euch nicht so doll.
Aber das ist ja nicht nur für uns, sondern für die Millionen Leute an den Geräten.
Ja, ich habe heute auch gerade erst den Schal entdeckt.
Ja, haben die Leute auch schon draußen entdeckt.
Ja, okay.
Ja.
Siehst du, es wäre auch was gewesen. Ja. Ja, na gut, vielleicht muss ich doch drüben, ist eine Rubrik zu viel jetzt, oder?
Ja, es ist eine Rubrik zu viel. Das können wir nicht halten. Den Anspruch. Aber was ich natürlich schön fand, ist die Idee, dass da eine Glühbirne erscheint, ein Symbol dafür, dass man das was entdeckt hat.
Ja, und den Sound. Und den Sound dazu. Ja,
genau.
Ja, das ist ein Film, dass man am Anfang sieht, man Christopher Nolan, der dreht den Film gar nicht mehr.
Nee.
Er sagt einfach nur,
stellen Sie sich vor,
erst fährt ein Auto rückwärts.
Ja.
Und dann sagt einer, was ist eine Zeitmaschine? So. Und dann sind wir auf dem Mars. Und so. Das heißt, man spart sich die ganzen Produktionskosten.
Natürlich.
Jetzt auch, man muss jetzt niemand produzieren, diesen Bumper.
Ja. Dafür das Fantasie.
Gut.
Na gut.
Vielen Dank.
Das war mein Beitrag in diesem Podcast, diesmal in dieser Folge.
Noch ein kleiner Richtigstellikus wurde mir aufs Schärfste wurde ich kritisiert. Louis Define wird Louis Definesse ausgesprochen, scheinbar. Das S spricht man mit. Wusste ich tatsächlich nicht.
Haben wir jemals den Namen genannt?
Ja, letzte Woche haben wir einen neuen Maßeinheit erfunden. Für Louis Define und Didi Hallerforn. Sowie für das Chargieren von Sonja Zietlow und Jan Köppin beim Dschungelcamp.
Ach so.
Ja. Louis de Finesse. Also, und es kam noch ein Ratschlag für Franks Problemsituation mit seinem Namensding. Frank wurde von einem Mann gestellt, den er eigentlich kennen müsste vom Namen her, aber Frank hat den Namen vergessen.
Ja.
Jetzt ist es zu spät, um nochmal nett nachzufragen. Die Situation ist vertrackt. Aber es gab jetzt eine Idee, zumindest von einem Receiver, wenn das halt einmal passiert, dass man dann, das ist wohl scheinbar ein alter Außendienstler-Trick, ne? Außendienstler-Leute, die viel rumreisen, mit Kunden zu tun haben, die sagen dann, können Sie mir nochmal Ihren Namen nennen? So ganz offensiv. Dann sagen die den Vornamen, ich heiße Kunibert. Dann sagt er, Mensch, das weiß ich doch, ich meine Ihren Nachnamen. Das finde ich gar nicht...
Mann, ist das gut.
Das ist wirklich...
Aber warum sollte ich von dem den Nachnamen wissen wollen?
Sag mal,
das funktioniert nicht da.
Nein, es ist ein trojanisches Pferd.
Frank, du fliegst gleich raus.
Nee.
Frank, du fliegst gleich raus. Ne, das ist ein Trick, wie du auch nochmal an den Namen kommst. Aber trotzdem signalisierst... Den kenne ich doch schon längst. Du hast diese ganze Awkward-Situation.
Ja, aber gut, man muss Frank
zur Verteidigung... In der Situation geht es jetzt nicht mehr.
Nein, auch selbst da zur Verteidigung muss man sagen, Frank, wir kommen aus einem Dudes-Beruf.
Ja.
Deswegen ist es komisch, wenn er fragt, wie heißt denn mal der Nachname? Niemand kennt ja den Nachnamen, hat niemand danach gefragt.
Weil deinen Nachnamen kennt man auch nur, wenn man dich so nennt.
Cool.
Ja.
Ja.
Aber okay. sonst ist es ein sehr guter Trick.
Ja.
Das wollte ich meinen. Das ist doch so, hatten wir nicht dafür auch mal eine Rubrik? Alltagstipps? Tipp für alle allgemein. Das war's. Aber in so einer vertrackten Situation wie bei dir, wo es schon seit 4 Wochen umher...
Genau, und wo man eigentlich den Nachnamen nie erfährt.
Ist es schwierig. Wir brauchen also noch einen neuen Trick. Ja. Wie du den Namen aus dieser Person herausschüttelst. Notfalls mit Gewalt.
Da noch ein letzter Gedanke.
Ja.
Mein Ding, dass ich nicht an die Tür gehe, kann man das auch mit seinem Kopf machen. Das heißt, jemand spricht einen an, man sagt aber, man ist in seinem Kopf, tüdelt man so vor sich hin. Ich nehme das Angebot des Gesprächs gerade nicht an.
Also es ist die maximale...
Das ist ein Konversationsangebot. Ja, nein, aber ich will es ja nur einmal durchspielen. Ich will jetzt gar nicht dafür plädieren, will nur eure Einschätzung.
Nee.
Kann man sagen, so später komme ich so auf den zurück, ich spreche ihn dann so in einer halben Stunde, erstmal mache ich meine Sachen zu Ende und er sagt, Frank, hallo, Frank.
Wir machen gleich mal den Live-Test.
Ja.
Es ist ja wieder früh am Tage. Wir gehen jetzt mal gleich Richtung Büro. Da stehen die ersten Leute unten. Wir stellen uns demonstrativ zu den Rauch an. In dem Moment, wo sie ansprechen, sagen wir, nein, wir tüdeln gerade innerhalb unseres Kopfes rum, bitte nicht ansprechen.
Nicht mal nein.
Wir kommen schon wieder gar nicht.
Man reagiert nicht, ignorieren.
Aber dann
ist wie nicht ans Telefon gehen.
Aber dann Basti macht, also ob das
wirklich. Nein, ich will ja nur mal fragen.
Also du verwandelst dich in so einen Verrückten so langsam.
Ich bin kein Verrückter, ich will einfach nur so die
persönliche Tüdelzeit.
Die Themen, die Menschen haben, man muss ja mal alle Pfade mal austreten.
Ich würde dir nicht dazu raten, es könnte
unhöflich werden.
Es könnte maximal unhöflich werden. Man wird angesprochen, direkt. Die Person steht vor ihm, es ist nicht mal mehr eine Tür dazwischen. Man will einfach nicht reagieren. Das ist maximal Arroganz.
Okay, ja.
Das fällt einem richtig auf die Füße.
Okay, letzte Frage. Man trägt einen Helm mit einem Visier, dann mal ein Motorradhelm, der gespiegelt ist.
Wenn es runtergeklappt ist?
Das heißt, runtergeklappt ist,
dann ist okay.
Zeit.
Ja,
das ist okay. Zeit, wo sich jemand, wenn es privat.
Ja. Visier offen.
Klappt das Visier nach oben. Gesprächsbereit für jede Art von Zwiebelanfrage.
Das ist okay.
Könnte ich nach dem Weg fragen.
Das wäre okay.
Lassen Sie meinen Sohn in Ruhe.
So ist in Ordnung.
So was.
Das ist in Ordnung. Halten wir fest. Mit runtergeklappten Visier, Helm vorüber, ist es okay.
Okay.
Ja, ungewöhnlich,
ich will jeden Pfad einmal ausreden.
Wir haben es geklärt. Ja. So kannst du das jetzt angehen. So können wir den Tag beschreiten. Ja. Super. So gehen wir raus mit diesem genialen Alltagstipp. Ja. Verabschieden wir uns. Basti, ich hatte gerade das Visier zugeklappt. Das können die Leute nicht sehen. Er ist nicht bereit, sich zu verabschieden. Was müssen wir machen? Wir
küssen
eure
Ohren. Diese Folge wurde euch präsentiert von Dr. Ansei. Einfach, schnell und verlässlich.